Deutschlandfunk, Hörspielmagazin.
Seien Sie herzlich willkommen zu unserem monatlichen Hörspielmagazin. Am Mikrofon ist Michael Langer und das sind unsere Themen. Teure Schwalben, das Hörspiel des Monats November. Dekonstruktion in Wort und Ton, der Berliner Künstler Carsten Schneider und seine Audiokollagen. Außerdem die empfehlenswerten Ursendungen des kommenden Monats. Und gleich zu Beginn stellen wir Ihnen das Hörspiel des Jahres vor. Ausgezeichnet von der Jury der Akademie der Darstellenden Künste als Hörspiel des Jahres 2019 wurde eine Produktion des Österreichischen mit dem Bayerischen Rundfunk. Geh, dicht, dichtig. Ein Hörspieldialog mit Elfriede Gerstl von Ruth Johanna Benrath.
Was brauchen wir dazu?
Das richtige Bewusstsein.
Den richtigen Stift.
Die richtigen Drogen.
Die richtigen Socken.
Die richtige Sonne.
Das richtige Pferd.
Die richtigen Nerven.
Die richtige Schokolade.
Wir brauchen Unordnung. Ein Wimmelbild.
Unordnung gibt es schon genug.
Dieses prämierte sprachspielerische Hörspiel Geh dicht, dichtig ist nicht nur, aber vor allem auch eine Hommage an die 2009 im Alter von 76 Jahren verstorbene Wiener Dichterin Elfriede Gerstl. Dazu die Autorin Ruth Johanna Benrath.
Ja, also an Elfriede Gerstl bewundere ich und mag ich ihren Witz, ihre Komik, ihre Kürze, also ihre fast bonmothafte Leichtigkeit, die aber auch, wenn man jetzt genauer hinhorcht, eine schwere, tiefe Grundierung hat. Und das trifft sich jetzt stilistisch nicht immer eigentlich mit meinem Schreiben, aber mit die Haltung hat mir gefallen und hat mich selber so nach oben fliegen lassen. Also wie ein Flummi hat sie mich einfach in der Begegnung inspiriert.
Wer oder was bist du eigentlich?
Wer oder was bist du eigentlich?
Wer oder was bist du eigentlich?
Ich?
Also, ich habe mir einfach vorgestellt, ich begegne Elfriede Gerstl nicht als Mensch, sondern als Text und spiele mit ihr Ping-Pong. Ich musste mich am Anfang erstmal bei ihr bewerben, in Anführungsstrichen. Also erstmal eine Stimmung und eine Beziehung finden. Und dann hat es aber irgendwie sehr gut geklappt, dass das wie ein, ich habe da ein Gespräch inszeniert, was natürlich nicht wirklich stattgefunden hat. Ich habe auch Elfriede Gerstl nicht kennengelernt, was dann aber erstaunlich gut funktionierte. Ich habe dann die wichtigsten Texte für mich ausgewählt und mich dann quasi durch alle Aspekte ihres Schreibens hindurch gehangelt oder Ping-Pong spielend mit ihr unterhalten.
Was denn? Wer oder was bist du denn?
Inszeniert hat dieses Hörspiel in bewährter Manier die renommierte Regisseurin Christine Nagel.
Ja, Ruth Johanna Benrath und ich haben jetzt schon etliche Arbeiten zusammen gemacht. Und das Schöne ist an der Zusammenarbeit, dass sie mich sehr früh in den Entstehungsprozess des Manuskriptes mit einbezieht. Und ich gleich so von der akustischen Umsetzung her da auch mit hineindenken darf. Und dementsprechend tauchte dann irgendwann auch diese dritte Figur auf. Die hatte Ruth schon. Aber was das genau ist, war noch nicht so richtig klar, bis wir dann in Lauren Newton, der Klangkünstlerin, jemand gefunden haben, die ganz gut zu diesen beiden literarischen Sprachfiguren hinzutreten kann. Nämlich als Idee der Kreativität, also die im Grunde diese Beziehungsarbeit, die da zwischen den beiden literarischen Stimmen stattfindet, immer vorantreibt, initiiert, konterkariert, spielerisch damit umgeht, frech, keck und alles Mögliche. Und daraus ist dann im Grunde das Manuskript immer mehr gewachsen und im Studio natürlich weiter gewachsen, weil Lauren Newton dann sehr, sehr viel Eigenes noch auch mitgebracht hat an Ideen und vorbereiteten Sprachspielen.
Seien wir prosaisch.
Aus dem ursprünglichen Hörspieldialog entwickelte sich schließlich ein Trialog, was der Autorin geradezu zwingend erschien.
Eigentlich schon. Also ich wollte unbedingt diesmal ohne Musik arbeiten, sondern die Stimme, die das Instrument sein lassen. Und das wollte ich unbedingt ausprobieren. Das kam mir irgendwie so schön puristisch vor, weil die menschliche Stimme eigentlich als Instrument wunderbar funktioniert. Mit Schilpen und Schnalzen und auch Bellen, da wird gebellt. Ich wollte vor allem wissen, wie das ist, wenn die Sprache Musik wird. Also eigentlich wie im Jazz eine Battle zwischen den beiden Protagonistinnen, die sich steigern, die sich auch um Verben und Konkurrenz, Berlin, Wien, sich da hochjazzen sozusagen.
Bleiben wir halt zu Hause. In Berlin.
In Wien.
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 In Berlin.
Wien, Wien, Wien,
Wien,
Wien,
Wien,
in Wien.
Also die ganze klangliche Ebene erwuchs aus der Zusammenarbeit mit der Lauren Newton und diesem Ansatz eben, dass die Sprache lebendig ist und sich ihren eigenen Weg sucht. Das heißt, wir hatten erst nur die beiden, Benrath und Gerstl, im Studio. Und am zweiten Tag kam die Lauren dazu und es wurde live miteinander eigentlich auch improvisiert zwischendrin. Also neue Ideen entstanden und daraus hat dann die Lauren Newton am dritten Tag Eigenes weiterentwickelt. Und zwar hat da auch das ganze Studio nachher noch mitgespielt, alles was da rumlag an Hölzchen, Stöckchen und so weiter, hat sie mit einbezogen und über viele Schichten, Layers aufnehmen lassen und eben sich selber damit in Klangräume gesungen mit Stimme und Sounds. Und der Toningenieur Martin Leitner kam natürlich noch auf die schöne Idee, den Kunstkopf dazu mit einzubeziehen, sodass die Lauren dann auch sehr aktiv im Raum herumgelaufen ist um das Mikrofon und richtig damit gespielt hat.
Geh dicht, dichtig. Hörspieldialog mit Elfriede Gerstl von Ruth Johanna Benrath. Diese Koproduktion des österreichischen Rundfunks mit dem Bayerischen Rundfunk wurde ausgezeichnet von der Akademie der Darstellenden Künste als Hörspiel des Jahres 2019. Turn up the radio and turn off the lights. I want it loud as hell. I want the walls to melt. Cause I got to lose myself tonight. Yeah, I got to let it all go tonight. So turn off the lights. Cause now the world's turned down and stopped. Fading all the brights and the babies and the mice. And I should have known the hammer drop. Cause something must be wrong. Everything is right. Nothing's gonna stop us now. Yeah, nothing's gonna stop us now. So turn up the radio. Stop us.
nothing's gonna stop us now. So turn up the radio and turn off the lights. I want it loud as hell. I want the walls to melt. Cause I got to lose myself tonight. Yeah, I got to let it all go tonight. Yeah, I got to let it all go tonight. So turn off the radio and turn off the lights.
Wir kommen zu den Hörspielpremieren des nächsten Monats, zu den bevorstehenden Ursendungen im Februar. Welche davon besonders empfehlenswert sind, das sagt Ihnen unser heutiger Gastkritiker Christian Deutschmann.
Wie sprechen Bilder zu uns und wie tun das Töne? Töne folgen einander, breiten sich im Zeitverlauf aus, Bilder ruhen. Doch auch bei ihnen gibt es Bewegung. Wenn man sie anschaut, auf ihnen umherwandert, Impulse empfängt und ihnen nachgeht, dann lösen sie sich aus ihrem Dasein, gewinnen Raum, erzählen von ihrer Entstehung und auch wir lösen uns, unternehmen Reisen mit ihnen. Das mag ein Grund gewesen sein für das Künstlerduo Janko Hanuszewski und Eva Pöpplein, als Arbeitsteam nennen sie sich Merzuga, sich dem Schaffen des Malers Jean Scully zu nähern. Sie treffen sich mit ihm, wohnen der Entstehung eines Bildes bei, lassen sich inspirieren, hören sich an, was er ihnen erzählt, und aus alledem entsteht ein Klangstück, das den Titel trägt »The Language of Light, Music to the Work of Jean Scully«. Schaut man sich die Bilder des Malers an, sieht man Farbstreifen und Gitter, die über die Fläche hinaus in die Tiefe weisen. Doch der grobe Farbauftrag und die erdigen Farben selber, sie sind auch Körper, die ein Temperament verraten, und man spürt geradezu die Energien, die beim Auftrag freigesetzt werden. Das Melancholische, ja Düstere herrscht vor, aber oft wohnt dem auch Heiterkeit inne. Und so leuchtet es durchaus ein, wenn Scully feststellt, in den meisten meiner Bilder gibt es einen Kampf zwischen hell und dunkel oder zwischen Fröhlichkeit und Traurigkeit. Das aber können auch Töne, Gefühle freisetzen, hell oder dunkel, fröhlich oder traurig sein und Beziehungen dazwischen herstellen, eine Weltsicht vermitteln. Und das beweist dieses Stück, das konsequent musikalisch gebaut ist und hin und wieder die ruhige Stimme Sean Scullys einfügt, die man in gewisser Weise versteht, auch wenn man des Englischen nicht mächtig ist. Sie spricht von Erinnerungen, Erfahrungen, Emotionen, wie sie sich in den Bildern niederschlagen. Auch davon, dass auch sie sprechen in einer Sprache des Lichts. Und ebenso wie diese spricht Merzugas Soundkomposition, arbeitet mit Schichtungen, setzt Klangfarben nebeneinander, ja übereinander, schafft räumliche Tiefe, die einen Sog entfaltet, dem wir uns gerne anvertrauen. Denn die Klänge überwältigen uns nicht, sondern schweben geradezu ineinander. Instrumentales, Synthetisches und Geräusch verbinden sich, formen Passagen voller Zartheit, aber auch voller Kraft. Sie überraschen, halten uns bei alledem wach. Die Textpassagen schmiegen sich daran an, wie auch die Musik jeweils den Ton des Gesprochenen aufgreift.
The way that things come and the way that things go. And I'm referring to the fact that when you think you've got something is when you haven't got it. And when you don't expect it, it arrives. So it comes and it goes and it's not obedient to what you want. One has to learn to accept this and understand what we are and what we are not. The coming and going of things is part of life. The coming of life. The going of life.
Eine große Ruhe liegt hier über allem und das schon ist ja ein Zeichen dafür, dass da nicht Spielerei mit akustischen Mitteln betrieben wird, sondern jenseits des Verbalisierens eine Art von Erzählung stattfindet. Denn was an diesem Stück fasziniert, ist seine Durchsichtigkeit. Wir erkennen sowohl Einzelstimmen wie auch zusammengesetzte Flächen und Staffelungen und lassen uns davon berühren, ebenso wie von den Bildern des erklärten Romantikers Sean Scully. The Language of Light läuft am 18. Februar im Deutschlandfunk. Eine ganz andere Realität erleben wir im Stück Die Ermüdeten oder Etwas, das wir sind von Bernhard Studlar. Eine Party unter Mittelschichtlern, hippen Leuten, die wissen, worauf es ankommt, aber auch mit einem Gerede nerven, das ihnen wie Sprechblasen aus dem Munde quillt. Cool möchte man sein, aber auch empfindsam und ein Hauch von links sein steht einem besonders gut. Einer schwärmt für ein postkapitalistisches Leben. Doch solange das noch Zukunft ist, tut es auch das Warten auf den nächsten Karrieresprung. Und wenn der nicht gleich vor der Tür steht, kann man auch mal die Karriere dem Wohl seiner Kinder opfern. Man möchte sich gerne Befindlichkeiten hingeben. Doch schon meldet sich eine lange unterdrückte Aggressivität.
Dr. Eppelreiter hat eine Erschöpfung festgestellt.
Und? Na, muss ich dir jedes Wort aus der Nase ziehen? Sag mal.
Er schlägt eine Therapie vor. Kein Coaching. Eine Einheit umfasst 90 Minuten und kostet 180 Euro. Davon bekomme ich von der Versicherung ca. 40 wieder. Oder ich setze es von der Steuer ab, dann kommt noch die Mehrwertsteuer dazu. Und nach 5 Terminen wird entschieden, ob und wie es weitergeht.
Mhm. Na bitte, es klingt doch gut. Und klingt nach einem Plan.
Ich weiß nicht. Ich könnte für die 1000 Euro aber auch einfach 2 Wochen nach Marokko fliegen.
Marokko?
Ja.
Ja, klar, warum nicht?
Marokko ist toll.
Warst du schon mal dort?
Nein, aber... Kommst du mit?
Ich?
Ich wäre der glücklichste Mensch, wenn du mit mir nach Marokko fliegen würdest.
Okay. Das kommt jetzt ein bisschen überraschend. Lass mich mal kurz nachdenken.
Gut, gut, gut. Ich hole uns was zu trinken. Bin gleich wieder da.
Und dann hat sie gesagt, weißt du, hat sie gesagt, ich will auch mal mein Geld ausgeben. Mein Geld. Dabei ist das unser Geld.
Entschuldigung.
Unser Geld.
Brüllen Sie hier bitte nicht so rum. Ich habe echt keine Lust, jedes Schicksal teilen zu müssen.
Ist ja gut. Du, bleib mal kurz dran, Mama. Jetzt hören Sie mir mal zu. Ich bin mitten in einer Scheidung und ich habe keine Nerven, um auf Ihre Pipifax-Befindlichkeit Rücksicht zu nehmen.
Also telefonieren Sie doch einfach woanders. Das würde mir ja schon reichen.
Ganz normale Menschen, also Namenlose allesamt, deren Wege sich hier kreuzen und ganz normal auch der Makel, mit dem sie behaftet sind. Man funktioniert im Rahmen des Erforderlichen, aber privatmenschlich hapert es. Man möchte ins Gespräch kommen, doch es gelingt nicht. Anbahnungen mit dem anderen Geschlecht gehen schief, weil die richtigen Worte fehlen. Das alles ist gut beobachtet, wenn auch in seiner Gedrängtheit eine Spur zu gewollt. Und auch wenn die Dialoge oft haarscharf am Klischee vorbeischrammen, die Inszenierung ist tadellos. Vorzüglich die Schnitte, auch die Stimmen, denen man fast immer abnimmt, was sie von sich geben. Doch der Autor muss gespürt haben, dass das alles nicht reicht. Wenigstens den Hauch einer Story bräuchte es denn wohl doch. Und so taucht gleich zu Anfang einer jener zu kurz gekommenen auf, der »Niemand mag mich, niemand will mich« beschließt, sich das Leben zu nehmen und für den Sprung in die Tiefe ausgerechnet jene Dachterrasse erwählt, wo gleich darauf die Party stattfinden soll. Vom Bewohner überrascht geschieht eine Sinnesänderung. Nicht er, sondern sein Gegenüber soll sterben, während er sich künftig an der schönen Aussicht zu erfreuen gedenkt. Irgendwie kommt es dann doch anders. Der Mann bleibt, geistert durch die Party. Und am Ende muss eine unter der Terrasse wohnende Frau zusehen, wie ein Körper an ihrem Fenster vorbei und in die Tiefe rauscht. Etwas verworren ist das schon, weil dem Mann kaum Raum gegeben ist. Er bleibt eine Figur, die im doppelten Sinn zu kurz kommt, eine Mini-Rolle, die sich kaum entfalten kann. Davon abgesehen, dieses Hörspiel lässt sich hören, schon deshalb, weil es in einem guten Sinn aus dem Leben gegriffen ist. RBB Kultur sendet es am 21. Februar. Was ist ein Hörspiel und was kann man damit alles machen? So fragt sich in seinem neuen Stück Entgrenzgänger auch der Autor und Regisseur Robert Schön. Und wenn man ihn kennt, weiß man, dass daraus alles andere als eine verbissen theoretisierende Abhandlung wird. Eine Rundfunkgroteske, so lautet der Untertitel. Und das erinnert verdächtig an einen viel zitierten Klassiker, das erste deutsche Hörspiel überhaupt. Es wurde 1924 produziert, stammt von Karl Flesch und trägt den Namen Zauberei auf dem Sender. Untertitel: Eine Senderspielgroteske. Da ahnen wir, worauf Schön hinaus will. Groteske als wildes Durcheinander, ein Spiel nach den Regeln des Zufalls. Wir wohnen der Verfertigung eines neuen Stücks bei und erfahren gleichzeitig, wie alles kam. Das geht dann so. Der Autor holt sich am Telefon von seinem Töchterchen die erste Inspiration.
Jetzt habe ich aber noch eine Frage, und zwar, ich habe hier so eine Kiste und da sammle ich immer eigenartige, seltsame Wörter oder Minisätze, die ich nicht verstehe oder die irgendwas bei mir auslösen. Und jetzt wollte ich dich mal fragen, ob du eine Zahl zwischen 1 und 125 nennen könntest.
Fünf,
warte. 1, 2, 3, 4, hier steht drauf. Ich lese mal vor.
Vakantete Gebiete, Gebiete. Vakantete Gebiete. Vakantetes.
Vakantetes Gebiet.
Dragoheit. Dragoheit. Traugeheit. Draggewalz.
Okay, habe ich. Dankeschön.
Okay.
Tschüss.
Tschüss.
Der Zufall begünstigt den vorbereiteten Geist, soll Louis Pasteur gesagt haben. So strebe ich also an, meinen Hörspielgeist dem Zufall so anzubiedern, dass er mich bei meinem Vorhaben unterstützt, die pasteursche, kosmisch-asymmetrische Kraft anzuzapfen um eine akustische Groteske, so der Untertitel.
Entgrenzgene, radiofonische Grotesk von Robert Schön.
Das Russische hat es dem Autor angetan, weil es so schön klingt und von einer Mentalität zeugt, die gerne mal über die Stränge schlägt. Da trifft es sich gut, dass gerade ein Reisestipendium lockt und ein selbstgebastelter Zufallsgenerator das Reiseziel ausspuckt. Also auf nach Russland, nach Woronesch. Und schon geht es los mit den Assoziationen. Hat Stalin nicht den Dichter Mandelstamm nach Woronesch verbannt? Und gibt es nicht jenes russische Märchen mit der buntscheckigen Kuh, die singen kann und einem armen, von ihrer bösen Stiefmutter geknechteten Mädchen beisteht? Überhaupt die slawische Mentalität mit ihren, je nachdem, frommen oder auch schlicht traurigen Gesängen, den Balalaika-Klängen oder dem wilden Sound fröhlicher Trinkgelage. Stoff also in Hülle und Fülle, und was ihm da so alles durch den Kopf geht. Ein Celan-Gedicht, Josef Conrad, Hans Eisler, Heiner Goebbels, Thornton Wilder, eine Puccini-Oper. Betrachtungen auch über eine durch einschlägige Autoritäten gestützte Ästhetik des Nichtlinearen. Und kleine Hiebe gegen die Bedeutungshuberei so mancher Hörspielexperten. Nein, das möchte Schön nicht. Einfach nur spielen mit den Mitteln und mit dem, was ihm so zufliegt. Der Autonomie des Mediums dienen. Das ist akustisch brillant und voller Musikalität, im besten Sinne spielerisch und gleichzeitig voller Ironie auch sich selbst gegenüber. Wenn anfangs der Autor von Auflösung aller Ordnung im Chaos spricht, dann erleben wir hier, wie das große Kunstfertigkeit voraussetzt. Denn irgendwie bleiben wir immer wieder bei der Stange, können den Weg verfolgen, den dieses Stück nimmt, bis hin zu seiner alkoholselig gefeierten Verwirklichung. Zu guter Letzt nimmt Schön noch den zu erwartenden Einwänden den Wind aus den Segeln, lässt den schon reichlich betüterten Intendanten das Stück eine Schweinerei, den Autor eine Arschgeige nennen und fordern, man müsse doch auch mal an den Hörer denken. Das mag so sehen, wer will. Doch wir erkennen auch, es braucht nicht immer seriöser Mittel, Stücke mit Anspruch herzustellen. Stücke also für jene Hörer, das lässt Robert Schön am Ende sein Autor-Ich sagen, die etwas hören wollen, das über das hinausgeht, was wir ständig hören. Wir können uns dem nur anschließen. Entgrenzgänger läuft am 9. Februar im HR2 Kultur.
Unser Gastkritiker Christian Deutschmann verschaffte Ihnen den kritischen Überblick über die aktuellen Ursendungen im Februar. Die Titel der empfohlenen Stücke können Sie übrigens auch noch einmal nachschlagen, wie auch Beiträge dieser Sendung nachhören, auf unserem Portal Hörspiel und Feature unter deutschlandfunk.de. Berliner Künstler Carsten Schneider fabriziert nicht nur Collagen aus Papier, sondern auch Audio-Collagen. Und eine davon trägt den Titel »Die Gefahren eines Jahres im Deutschlandfunk«. Gestaltet hatte sie aus den Mitschnitten von Verkehrsnachrichten unseres Senders, wofür er vor 2 Jahren einen Preis beim Leipziger Hörspielsommer bekam. Dass der Deutschlandfunk zum 1. Februar seine Verkehrsnachrichten einstellt, das haben Sie recht wahrscheinlich schon gehört. Aus diesem Anlass nun präsentieren wir Ihnen am kommenden Samstag, dem 1. Februar, die besagte Audiokollage von Carsten Schneider. Tobias Wenzel stellt Ihnen den Künstler vor.
Gebannt und mit einem Lächeln auf den Lippen lauschten die Besucher des Poesiefestivals Berlin in Carsten Schneiders Ausstellung Dekonstruktion in Wort und Ton den Audiokollagen, die neben Zeitungskollagen präsentiert wurden. So hat Schneider im Jahr 2009 immer das zweite vorkommende N der 0-Uhr-Nachrichten jedes Tages im Deutschlandfunk herausgeschnitten und dann zusammen mit den anderen kollagiert. Den Atem eines ganzen Sendetages hat er zu einem gewaltigen Atemwirbel zusammengefügt und die Infinitive eines Tages ausgegliedert und dann alphabetisch sortiert.
Kalkulieren.
Kämpfen.
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 Kämpfen. Kämpfen.
Auch Freunde von Carsten Schneider waren in seiner ersten Ausstellung.
Da sagte jemand, na jetzt wissen wir mal, was Carsten die letzten 10 Jahre überhaupt gemacht hat.
Schneider ist ein introvertierter Mann, der bis heute vor allem Kunst um der Kunst willen macht. Wer ihn in seiner Berliner Altbauwohnung besucht, entdeckt erst einmal die Zeitungskollagen und lernt damit en passant auch etwas über die Machart der Audiokollagen.
Und nun die Aussichten grau und nass. Morgengrauen, graue Suppe, Grauzone, grau ist alle Energie.
Carsten Schneider hat in über 100 Schachteln mit Pappe verstärkte Ausschnitte aus den Überschriften von Tageszeitungen gesammelt. Wörter wie Grau, Mensch und Ende. Die entreißt der Collagenkünstler ihrem Kontext und klebt sie zu berührenden Bildern zusammen, in denen nur noch ein Wort regiert, wie der Artikel die, den er aber als englisches die, also sterben, versteht. Dem Tod und dem Kreuz als Worte und Motive begegnet man oft in Carsten Schneiders Werken. In einem Zimmer steht ein großes Klebebild auf einer Staffelei. Zu sehen ist ein Kreuz, gestaltet mit dreieckigen rötlichen Bildausschnitten aus Fleischwarenanzeigen der Zeitungen.
Es gab hier ein interessantes Fleischstück, ich glaube, das war solches hier. Das war einmal angepriesen als vom Hühnchen oder so. Und dann war es aber unter einem ganz anderen Tiernamen dann wieder angeboten, ein paar Tage später. Und da war ich schon erstaunt, das wollte ich unbedingt drin haben.
Rund 150 Kreuzbilder aus zerschnittenen Zeitungsfotos hat Carsten Schneider schon geschaffen. Moderne Sakralkunst. Schneider wuchs in Schleswig-Holstein aber völlig weltlich auf.
Was haben wir geglaubt? Glaubenssatz 1 war, Ordnung ist das halbe Leben. Den habe ich noch bis heute behalten.
Ohne extreme Ordnung wäre auch seine Collagenkunst undenkbar. Einmal hat Schneider allerdings Chaos und Dreck, nämlich Vogelkot, akzeptiert, allerdings seiner Kunst zuliebe. 3 Jahre lang hat er ein Zimmer seiner bescheiden eingerichteten Wohnung den Wildvögeln geöffnet, Gitarren und Trommeln ausgelegt, mit Spezialmikrofonen die Klänge aufgenommen und mit einer Digitalkamera die Vögel fotografiert.
Dieser Elterngrünling schnäbelt das Kind und sitzt dabei auf den Gitarrensaiten. Vielleicht halten die sich da sogar gerne dran fest. Und der Kleine ist hier ja auch mit seiner Pfote an der kleinen E-Seite dran. Und der Große ist auf der großen E und irgendeinen Akkord werden sie schon machen dann. Und ach ja, es kamen natürlich auch Meisen dazu. Das sind auch meine liebsten Freunde geworden in der Zeit so.
Kurz nach seinem Projekt starben aufgrund einer Krankheit in Berlin alle Grünlinge. Tief traurig hat es Carsten Schneider gemacht. Seine Collagenkunst kann man auch als Versuch interpretieren, dem Tod etwas entgegenzusetzen, die überfrachtete, oft hässliche Welt auseinanderzuschneiden, um dann beim Collagieren eine verloren geglaubte Einfachheit und auch Schönheit wieder auferstehen zu lassen. Dafür macht dieser radikale, kompromisslose Künstler täglich 10.000 Schnitte mit diversen Scheren. Hinzu kommen die digitalen Schnitte für seine Audioprojekte. 2010 zeichnete er den gesamten Deutschlandfunk des Jahres auf und extrahierte die Warnmeldungen der Verkehrsnachrichten. 7 Jahre lang arbeitete er an seiner Hörspielcollage Die Gefahren eines Jahres im Deutschlandfunk.
Läuft eine Entenfamilie über die Fahrbahn.
Läuft eine Entenfamilie auf der Fahrbahn.
Eine Entenfamilie.
Gefahr durch eine Entenfamilie.
Gefahr durch eine Entenfamilie.
Gefahr durch mehrere Enten auf der Fahrbahn.
Für eine andere Arbeit blendete er aus einem Sendetag alles bis auf die S-Laute aus. Ein Projekt auf 24 Tonspuren, wobei immer eine Spur einer Sendestunde entspricht. Das Ganze konzipiert für 24 kreisförmig angeordnete, simultan anzusteuernde Lautsprecher.
Irre Arbeit war das. Wirklich irre Arbeit, muss schon sagen. Teilweise sehr gelitten darunter. Weil es lange dauert. Mehrere Jahre.
Es
Also das Gehirn ist extrem strapaziert von diesen Sachen teilweise. Und das ganze Wesen. Und ich bin der Einzige, der hier die Gesetze macht. Um da ein Gleichgewicht oder Gegengewicht zu finden vom Hirn, habe ich mir Ehrenämter gesucht, wo ich nur für andere da bin, wo ich kein Gesetz selber mache. Also da mache ich seit vielen Jahren verschiedene Arten von Sterbebegleitung und so weiter. Das ist auf eine Art ähnlich extrem wie diese Kunst. Ist also super zum Entspannen. Das ist mein Ausgleichssport irgendwo.
Mit dem Rauchen musste Schneider aufhören, weil er pro Tag für seine Papiercollagen 2 große Klebestifte verbraucht und so das Geld für Zigaretten fehlt, genauso wie für Kinokarten. Seine Kunst hat immer Vorrang. Kinder könne er nicht großziehen, erzählt er. Die Collagen seien seine Kinder. Noch gut erinnert sich Carsten Schneider daran, wie er seine erste Collagenstunde in der Schule verpasste.
Ich habe mich gefreut wie ein kleiner Hund und bin also so fröhlich mit meiner Schneidemappe losgelaufen zur Schule und habe die Tüte richtig umgeschleudert um mich rum, bis ich irgendwas merkte, irgendwas stimmte nicht. Ins Krankenhaus musste ich, denn beim Schleudern mit meiner Tüte habe ich die Schere, die in der Tüte drin lag, in mein Bein gerammt. Die steckte also hier oben im Schenkel. Das war meine erste Collage sozusagen, wo ich mich selbst collagierte. Ja, und vielleicht, weil ich sozusagen nicht an den Collage-Arbeiten der anderen teilnehmen konnte, vielleicht hole ich das bis heute noch nach.
Siesa.
Zürich.
Und die übrige Welt.
Tobias Wenzel porträtierte den Berliner Collagenkünstler Carsten Schneider. Am kommenden Samstag, abends zur gewohnten Hörspielzeit, senden wir zum Ende der Verkehrsnachrichten im Deutschlandfunk dessen Audiocollage aus Verkehrsmeldungen. Die Gefahren eines Jahres im Deutschlandfunk. Und das machen wir im Anschluss an das aktuelle Hörspiel des Monats, das ich Ihnen nun noch näher bringen möchte. Ausgezeichnet als Hörspiel des Monats November wurde eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur. Teure Schwalben aus der Feder von Irmgard Männer. Ein Ausschnitt.
Hallo Mama, wie geht es dir heute?
Oh, 2 Blitze. Einer haut ins Rübenfeld, der andere in die Stromleitung und reißt die Masten, reißt die auseinander. Die bersten mit einem Schlag, einer nach dem anderen. Ein Krach und hell. Die Welt geht unter, brennen wie Fackeln, brennen die.
Teure Schwalben von Irmgard Männer handelt, wie es heißt, vom Unglück und vom Glück der Demenz. Nach einem Unfall holt die Tochter ihre allein auf dem Land lebende Mutter namens Gunda nach Berlin. Gunda hat Schwalben im Kopf, sie erlebt fantastische Abenteuer, doch ihre Vergangenheit holt sie auch immer wieder ein. Führt sie an Abgründe und bringt sie in Gefahr. Ihre Schwalben aber verzaubern die Gegenwart, machen sie groß, witzig, poetisch und tröstlich.
Wollen Sie mal
kommen?
Hier gibt's Katzenjammer.
Ich komme.
Habt ihr nicht noch so eine fette Katz? Die hat gut geschmeckt. Das hat er gesagt.
Die Geschichte kenne ich, die habe ich früher gehört.
Peterli, komm.
Inszeniert hat dieses herausfordernde Stück die renommierte Hörspielregisseurin Heike Tauch.
Ja, die größte Herausforderung bei den teuren Schwalben war, den richtigen Ton zu treffen. Also nicht lamoyant zu werden und auch nicht irgendeine Figur fortzuführen. Also ich wollte auch nicht die gängigen Klischees, die so über Demenz es gibt, bedienen. Denn ich habe irgendwie so einen anderen Zugang zu Demenz. Also es ist für mich derzeit also noch keine Krankheit. Es ist eine Alterserscheinung und die etwas mit dem Übergang in die nächste Welt zu tun hat. Und für mich ist Demenz eben eine Fähigkeit, schon mit etwas verbunden zu sein, womit ich Nicht-Demente noch nicht verbunden bin. Und durch diesen Zugang habe ich eben versucht, den Text mit oder die Figur der Mutter mit einem schönen Eigensinn auszustatten, auch mit einer Fröhlichkeit, einer gewissen Leichtigkeit, Schönheit und vielleicht auch mit einem gewissen Kalkül, also Demenz als eine Art Rettungsstelle, wenn die Fragen zur Vergangenheit dann vielleicht etwas zu bedrohlich werden. Was ich auf keinen Fall wollte, war ein Betroffenheitsstück inszenieren.
Guten Abend, Frau Gunda.
Oh, erwischt. Mhm. So ein Mist. Na, dann kehren wir halt wieder um.
Aha. Ausflug mit Elster?
Ja.
Kommt Zeit, kommt Gelegenheit.
Zum entsprechenden Ton trägt die gelungene Besetzung bei mit Julia Jenkins, Veronika Bachfischer, Florian Lukas und vielen anderen mehr. In der Hauptrolle der Gunda glänzt Irm Herrmann, die seit Fassbinders Zeiten ein Begriff ist. Wie hat Heike Tauch die Arbeit mit ihr erlebt?
Habt ihr nicht noch so eine fette Katz? Die hat gut geschmeckt.
Ja, es war ein Riesengeschenk, ein ganz großes Glück, nochmal mit ihr zusammenarbeiten zu können. Also uns verbindet ja eine lange Arbeitsfreundschaft. Und wie sicherlich viele wissen, hat sie vor fast 2 Jahren einen Schicksalsschlag ereilt. Also sie hat eine schwere Gehirnoperation, aus der sie halb gelähmt erwachte. Und die Fähigkeit, ganz sauber zu artikulieren, hat sie verloren. Und ich wollte sie vor gut einem Jahr schon mal für ein anderes Stück haben und war bei ihr zu Hause, habe sie ins Mikrofon sprechen lassen. Und da ging es noch nicht, da war sie noch nicht so weit. Und bei diesem Stück haben natürlich die Autorin und die Dramaturgin Stefanie Hoster sofort auch an sie gedacht. Und ich bin dann nochmal zu ihr hingefahren. Und das war diesmal möglich, zumal sie es zulässt. Also für mich ist das ein ganz großer Vertrauensbeweis, dass wir zusammenarbeiten konnten, weil sie Schwächen zeigt, also hörbar macht. Und das ist eben die Besonderheit von der großen Irm Herrmann, die produktiv macht. Und wie sie das macht und der spezielle Zugriff, den sie immer auf Text hatte, der ist für mich sehr berührend, sehr beglückend. Und ihre Gesangskünste, für die sie ja bekannt ist, hat sie hier auch zum Besten geben können. Und sie hat sich eben auch nicht gescheut und auch nicht geschont vor dem Mikrofon. Und es kann schon durchaus sein, dass das ihre letzte große künstlerische Arbeit war, denn sie ist jetzt aus Berlin weggezogen. Also falls es so sein sollte, war es oder ist es für mich besonders glücklich, nochmal mit ihr gearbeitet zu haben.
Schon 2-mal ist Frühling geworden und sie haben mein Gebet nicht gehört.
Wollen wir hier eine kleine Rast machen, Frau Gunda?
Ich weiß nicht.
Die Beine ausruhen, Frau Gunda. Einen kleinen Kaffee zu uns nehmen.
Sie können gerne Pause machen. Ich muss leider weiter.
Teure Schwalben aus Frankreichs grünen Augen.
Die
Teure Schwalben von Irmgard Männer, ausgezeichnet von der Akademie der Darstellenden Künste als Hörspiel des Monats November. Zu hören hier bei uns am kommenden Samstag, dem 1. Februar um 20.05 Uhr. Und im Anschluss folgt, wie gesagt, Carsten Schneiders Audio-Collage aus Verkehrsnachrichten. Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Sendung. Unser nächstes Hörspielmagazin erwartet Sie am Dienstag, dem 3. März. Für heute verabschiedet sich mit Dank fürs Zuhören Michael Langer.